auch von meiner Seite euch Zuschauern zu Hause, groß und klein, frohes Neues, ein gesegnetes Jahr 2021. Ich weiß nicht, ob ihr euch für dieses Jahr Vorsätze vorgenommen habt. Vielleicht ja, vielleicht sind sie gestern auch schon zum ersten Mal gebrochen worden. Aber das ist halt die Realität. Man kann sich viel vornehmen, die Realität holt jemanden ein oder holt meistens einen früher ein als erwartet. Und genau deswegen treffen wir uns regelmäßig und beten zusammen. Ganz gezielt, hat der Handy das schon gesagt, oder der Willi, wir haben Gebetswochen. Und ideal wäre es, wenn das nicht nur auf 2 Wochen im Jahr begrenzt wäre, sondern wirklich jeden Tag. Und heute, ich habe mir die Frage gestellt, warum wurde ich eingeteilt, gerade für das heutige Thema? Meine Frau und ich, wir haben zwar 4 Kids, wir können sehr dankbar sein, sind 15 Jahre in diesem Jahr verheiratet, aber ich habe längst noch nicht alle Lektionen gelernt, deswegen kann ich auch nur das weitergeben, was ich mit meiner Frau selber erlebt habe und was noch viel wichtiger ist, das, was Gott uns in seinem Wort hinterlassen hat, denn das ist der Maßstab, das ist der Maßstab für alle Christen, für jede Familie, es ist das Ideal. Und das Problem ist, dass wir als Menschen uns sehr gut vornehmen können, die Familie, die Frau, den Nachbarn zu lieben, aber ganz schnell merken, aus eigener Kraft ist das nicht möglich. Deswegen lade ich dich ein, liebe Frau, lieber Mann zu Hause, liebe Kids, schaut auf eure Eltern, schaut, wie die sich verhalten und sagt ruhig, wenn was verkehrt ist, denn ihr seid Geschenke und wir als Eltern sind verpflichtet, unseren Geschenken zu spielen. Das heißt, ihr Kinder könnt uns darauf aufmerksam machen, wenn wir als Eltern unsere Aufgaben nicht erfüllen. Wir starten mit einigen Punkten. Den Vers hat der Henry vorgelesen. Wir bitten. Moment, das ist die falsche Folie, glaube ich. Wir haben als Kern die Familie. Und gerade heute meine Punkte sind Wachstum in der Liebe, in der Ehe und Wachstum der gegenseitigen Liebe in der Familie. Und solange die Jungs hier noch die Folie vorbereiten, möchte ich einfach mal kurz ein bisschen drauf stehen bleiben. Und das ist das Komplizierte. Wachstum, wie können wir Wachstum beeinflussen? Ja, ganz praktisch kennen wir das, wenn unsere Kinder groß sind oder unsere Kinder klein sind und irgendwann fahren wir wieder zu der Oma und dann bemerkt die Oma ruckzuck, das Kind ist größer geworden. Ja, es ist klar, es gewinnt an Höhe, an Breite, es lernt viel mehr Dinge kennen und auch machen und tun. Und man kann das irgendwie realisieren, da ist was passiert in der Zwischenzeit, wo ein Kind weg war und so bis zum nächsten Zeitpunkt, dass das Kind gewachsen ist. Ich habe mir die Frage gestellt, wie ist das möglich, in der Liebe zu wachsen und wie ist das messbar? Denn wenn wir als Gemeinde für Wachstum bitten, dann müssen wir doch wissen, ist das, was wir gebetet haben, eingetroffen? Oder wie kann ich beten, dass das genau eintrifft? Was gehört dazu? Die Punkte, danke Männers für den Support. Wir bitten Gott und ihr merkt schon, das ist wie im richtigen Leben. Danken sind einige Punkte und wenn wir uns bitten gehen, dann füllt sich die Liste viel, viel schneller. Ihr habt das vor Weihnachten vielleicht kennengelernt. Da waren die Listen ellenlang von dem, was Kinder sich erwünschen und erbeten. Ist aber auch nicht verkehrt, denn wir haben einen Gott, der unsere Gebete wohl erhört. Das heißt, unsere Liste kann unendlich lang sein, denn wenn es mit dem Willen Gottes kombinierbar ist und sich mit dem Willen Gottes deckt, dann wird es auch in Erfüllung gehen. Wir beten heute für Wachstum der gegenseitigen Liebe in unseren Ehen und Familien. Ich fasse die beiden Punkte, um die es heute geht, zusammen. Ist das die richtige Folie? Das bin ich ein bisschen baff gerade, ist aber nicht so wild. Die ersten beiden Punkte. Clement. Ja, es gibt technische Probleme, also ich glaube, geschuldet hier der Kälte in dem Raum, die Heizung ist ausgefallen und wir hängen ein bisschen in der Uhr. Nee, es ist kein Problem, wir haben auch hier an Unterstützung. Genau, es tut mir leid für die, die es ein bisschen da zu Hause hoffen. Also was ich mir gefragt habe, ist, wie lässt sich da Wachstum beeinflussen und wie lässt sich das auch messen? Ja? Um es ganz simpel zu machen, für mich, ich habe es zusammengefasst, Wachstum ist etwas Gesundes, wenn etwas wächst, dann ist das gut, logisch. Jede Pflanze, die ich in die Erde setze, oder jeden Pflanzenkorn, kann ich erkennen, wenn es das wächst, ist es gesund. An jedem Baum, der Früchte bringt, kann ich erkennen, der Baum ist gesund. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn etwas nicht funktioniert, wenn etwas nicht wächst, wenn ein Kind nicht im Alter entsprechend aufwächst, dann mache ich mir als Eltern Sorgen. Ich gehe zum Arzt und prüfe nach, ob das alles in Ordnung ist. Und wir beten für Wachstum. Die ersten beiden Punkte, danke nochmal für die Unterstützung. Und der zweite Punkt für die Bereitschaft, generationenübergreifend voneinander zu lernen. Und das ist wichtig. Deutschland ist bekannt für ein Ausbildungsprinzip, das uns die Welt beneidet. Wir geben Wissen an unsere nächste Generation weiter. Es ist enorm wichtig. Und wir merken das an Wachstum, ob etwas funktioniert hat, was ich weitergegeben habe und ein anderer das anwenden kann, ob er daraus gelernt hat oder auch nicht, ob er reifer wird in der Sache. Und wie kann ich Wachstum in der Liebe messen? Henry hat eine gute Basis gelegt. Er hat das vorgelesen, was der Vater gemacht hat, was der Sohn gemacht hat. Und das ist die Basis. Er hat sein Leben geopfert. Denn Gott hat uns Menschen einiges und recht viel hinterlassen in der Bibel, wie wir unsere Gemeinschaft, unsere Familie, unsere Ehe zu führen haben. Es ist eine hohe Verantwortung, aber es ist das einzig gültige Prinzip, das Wachstum verspricht und verheißt. Denn für jeden, für den Adam und Eva ein Begriff ist, der weiß, dass Wachstum auf der einen Seite genauso bedeutet, dass das Wachstum irgendwann zu Ende ist, dass Menschen irgendwann sterben, dass etwas von Zerfall begleitet wird, wenn man es nicht pflegt. Du schaust dein Haus an, deinen Garten, investierst du nicht die Zeit, geht das Ganze kaputt. Und wir sind angehalten, für Liebe zu bitten. Und ganz besonders in der Ehe, denn in diesem Rahmen der Ehe, so wie die Bibel das uns Christen, nicht nur uns Christen, jedem Menschen als Ideal hinterlassen worden ist, nämlich die Ehe als Kern der Gesellschaft, ist dieser Rahmen ein Symbol auf Christus und die Gemeinde. Und Henny hat das sehr gut erklärt. Es ging so weit, dass Jesus sein Leben gegeben hat für dich und für mich. Das heißt, es hat irgendjemand ins Leben gerufen, der nicht einfach nur irgendwas philosophiert hat, sondern vorgelebt hat. Und jetzt nochmal zurück zur Frage, wie ist das messbar? Gibt es eine Skala von 1 bis 10, wo ich sage, hier habe ich meine Frau geheiratet, hier habe ich meinen Mann geheiratet, und da war ich schon auf Wolke 7, ja, bis nach 10 sind noch ein paar Stufen, mit jedem Jahr der Ehe hole ich dann vielleicht 1-2 Prozentpunkte raus. Es ist schwer. Aber wenn man die Basis erstmal festhält, dann haben wir schon mal einen guten Anfang. Die Bibel sagt, Gott schuf Mann und Frau. Und das ist ein Thema, das heute sehr umstritten wird. Es ist laut der Bibel, diese Vereinigung ist absolut. Es ist ein Maßstab, ist ein Bereich, an dem wir nicht rütteln können. Es ist festgelegt, es ist eine Norm. Gesellschaftlich wird das Ganze heute angegriffen, keine Frage. Aber dieses Ideal gilt für jeden Menschen auf der Erde, egal wo er lebt. Es ist das, was Gott sich als Maßstab vorgestellt hat, hinterlassen hat, aber dich und mich entscheiden lässt, ob wir an diesem Prinzip arbeiten und aufbauen wollen. Ehe für alle ist ein Begriff. Es gibt heute sogar Männer, die können schwanger werden, die können sich zurückoperieren lassen. Es gibt Hormonbehandlungen. Es sind alles Einflüsse, wo wir uns zu Recht fragen, wo kommt das her? Was hat das für einen Einfluss auf unsere Ehe? Und mit denen wir Christen heute ja wirklich zu tun haben, wir können es dem nicht verschließen. Es ist gesellschaftlich eine Umformung. Ja, es wird ein soziales Geschlecht entwickelt oder ein. Das sind alles Einflüsse von Menschen, die sich ein eigenes Ideal schaffen, die abseits der Bibel einen Maßstab aufbauen wollen. Und für diesen Punkt wir Christen angehalten sind zu bitten, dass unsere Kinder in unseren Ehen, in unseren Familien an Liebe oder Liebe erkennen und wachsen, dass die Liebe wächst. Und dass, ich kann nicht sagen, auf welchem Level du dich befindest, aber das oberste Level, das ist das, was Jesus vorgelebt hat. Er hat sein Leben gegeben für seine Gemeinde. Ich möchte dazu eine Stelle lesen. Wir haben diesen Beitrag oder diesen Vers mit meiner Frau auf unsere Eheschließung gelesen. Die meisten kennen das. Das ist aus Epheser 5 von 28 bis Epheser 6, 4. Und das möchte ich einfach mal lesen. Dann schauen wir uns mal ein bisschen die Realität an. Und dann lese ich nochmal einen Text und dann beten wir für diese zwei Punkte. Klammert in den Text. Genau. Epheser 5, 28. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebt seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Epheser 6, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Ich kann das verstehen, wenn viele Menschen unter diesem Text etwas Befremdliches verfinden. Wenn viele Menschen oder gerade viele Frauen sich vorstellen, wie krass das sein muss, dem Mann oder sich dem Mann zu unterordnen. Was wir aber ganz schnell überlesen, wenn man den Epheserbrief eingangs, dieses Kapitel eingangs liest, dann stellen wir fest, dass Christus sein Leben gegeben hat und von mir als Mann fordert es ebenfalls zu tun, weil Christus der Retter ist. Ich weiß nicht, stell dich vor, ihr seid in einer Notsituation, ihr habt einen Unfall, jetzt kommt eine Rettungskraft, sie will euch retten und ihr schreibt dem Mann vor, was er machen hat, was er zu tun und zu machen hat. Und genau das geht heute vor. Gott möchte das Ideal segnen, das Ideal zum Wachstum geleiten und wir sträuben uns, wir wehren uns. Ich habe eine Definition von Ehrfurcht rausgezogen. Ich da liegen lassen, egal. Ehrfurcht ist der Respekt oder die Würde von einer Person, von einer Autorität oder von der Sache selber. Das heißt, wenn ich meinen Vorgesetzten ehre, dann zeigt sich das in meiner Leistung, die sich widerspiegelt. Das zeigt sich, wie ich meinem Chef begegne, ob ich ihn schlecht mache, ob ich das, was er mir anordnet, gewissenhaft tue oder auch nicht. Ob ich meinen Chef jetzt mag oder auch nicht, aber Ehrfurcht vor der Sache selber, vor meinem Einkommen, dass das gesichert ist, sollte mich eigentlich schon zu dieser Motivation treiben. Auch wenn ich den Chef oder viele Entscheidungen nicht verstehen kann. Ich bin sicher, dass viele Frauen ihre Männer nicht verstehen können. Und ich hatte eine Jahrungslosung, jetzt kam es bei YouTube, die Jahrungslosung von einem aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Er wünsche sich, dass die Frauen nicht das letzte Wort haben, aber dass die Männer sich an ihr erstes erinnern. Und jetzt, liebe Kinder, guck mal zu Hause und ich rufe dich auf, liebe Frau, lieber Mann zu Hause, schau deinen Partner an und sag ihm, was du vor dem Traualtar versprochen hast. Ruf es dir in Erinnerung, was hast du ihm versprochen, als die Kinder nicht da waren. Liebe Kinder, schau zu, eure Eltern haben sich versprochen, treu zu sein, bis dass der Tod sie scheidet. Und ihr, liebe Kinder, erinnert eure Eltern immer wieder, was die sich versprochen haben. Denn das ist die Basis, das Ideal, was Gott sich vorgestellt hat. Und lieber Mann, du bist verpflichtet, dein Leben zu geben für deine Frau. Und wenn man das jetzt runterbricht auf deine Hobbys, auf deine Freizeitgestaltung, auf deine Prioritäten, was passiert, wenn ein Kumpel anruft, was passiert, wenn der Verein sich meldet, was passiert, wenn der Chef sich meldet, und du bist erst gefordert. Was ist Leben geben und was ist Zeit opfern? Jeder weiß genau, wo seine Schwierigkeiten liegen. Ich weiß das selber bei mir ganz genau und ich entschuldige mich bei meiner Frau, wenn ich diese Dinge oft nicht nachkomme, liebe Kids, es tut mir leid. Die Bibel spricht von Vergebung, von Treue, von Barmherzigkeit, von Geduld, von Verständnis, sich gegenseitig ertragen zu können. Wenn der Alte dir so auf den Keks geht, wir sind angehalten, ihn zu ertragen. Wenn der Mann trotz seiner 40 Jahre sich benimmt wie ein Kind, liebe Frau, hab Geduld mit ihm, denn wir sind nicht am Ende. Unsere Vorsätze scheitern oft schneller, als wir denken. Lieber Mann, hör deiner Frau zu, wenn sie redet. Das ist Wachstum. Beim nächsten Mal musst du nicht 20 Mal fragen, sondern du hast es beim ersten Mal schon verstanden. Diese Dinge kosten Einsatz. Aber Jesus verspricht Wachstum, messbaren Wachstum. Die Ehen werden funktionieren. Du hast Mut und Motivation, deine Kinder zu erziehen. Und auch Gottes Absicht, mit deiner Familie zu erkennen. Kinder schauen auf uns Eltern. Wir müssen nicht viel sagen. Sie schauen, was wir machen und machen es nach. Gut oder schlecht. Heute ist es nicht normal zu heiraten. Lieber Jugendlicher, lieber Teenager, ich mache dir Mut. Wenn du jetzt alleine bist, du hast keine Freunde, du schaust, was Hollywood dir bietet, bete für den richtigen Partner. Ich hatte eine interessante Erzählung, sagt meine Frau mir, jetzt muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich sage nicht, welches von meinen Kindern das war, aber meine Frau hat ein bisschen erzählt, wie wir uns begegnet sind damals, was damals passiert ist. Und nach dem Gespräch sagte meine Tochter, Mama, wo findet man solche Männer wie Papa? Und es hat mich bewegt. Trotz den vielen negativen Dingen, die ich tue als Vater, wo ich oft versage, hat mich das bewegt, dass eine Tochter jemanden finden möchte, der wie ihr Vater ist. Und ich mache dir Mut. Das mache ich nicht aus einer Kraft, sondern wenn wir uns an der Bibel orientieren, dann hat das Erfolg, weil sich das Gott ausgedacht hat. Er kennt die Spielregeln. Es ist nicht normal zu heiraten, schon gar nicht bis zum Tod zusammenzuleben. Ich meine, die letzte Statistik sagte aus, dass im Alter von durchschnittlich 26 Jahren werden die Ehen geschieden. Der Schwung geht radikal runter. Obwohl letztes Jahr weniger Ehen geschieden worden sind als in den Jahren zuvor, liegt aber auch oft daran, dass Ehen gar nicht mehr eingegangen werden. Jedes dritte Kind wird heute außerhalb einer ehelichen Gemeinschaft geboren. Jedes dritte Kind wächst ohne eine Basis auf, wie es Gottes Ideal entspricht. Das muss man sich manchmal auf der Zunge zergehen lassen. Auf der nächsten Folie können wir erkennen, wie viele Haushalte es in Deutschland gibt. Es sind 44 Millionen Haushalte. Ich schmeiße die Folie mal ran. 41 Millionen Haushalte. Davon sind 11 Millionen Familien mit Kindern. Und ein Fünftel davon, also sprich 2,6 Millionen, sind alleinerziehend. Das heißt, jeden Tag stehen in Deutschland 2,6 Millionen Elternteile auf und haben die Aufgabe, Beruf, Freizeit, Erziehung, Haushalt unter einen Hut zu bringen. Ich habe mir nachgeschaut, was das für Konsequenzen hat. Und das sind empirische Daten, die könnt ihr selber einsehen. Es scheitert oder Kinder haben Probleme, Scheidungskinder haben Probleme, weil sie mit Konflikten aufwachsen. Sie wachsen unter katastrophalen Bedingungen auf, unter Streit, unter Problemen, Herausforderungen. Kinder werden abgeschoben von A nach B. Es hat einen Schaden, den sie mitnehmen können. Es muss nicht sein, aber die Basis ist schon ungesund. Wenn die Wurzel schon krank ist, dann kostet es sehr viel Einsatz, überhaupt etwas zum Wachsen zu bringen. Und ein Psychologe, habe ich den Namen hier nicht notiert, er sagte, dass Partnerschaften, also nicht Ehen, Partnerschaften sind gerade wegen Sorge und Umgangsrecht und allen Fragen diesbezüglich einer höheren Belastung und vermehrt Krisen ausgesetzt als Ehepartner. Das heißt, die Organisation dieser Fragen sind so kompliziert, weil man keine feste Verbindung hat, sondern eine Partnerschaft, eine Lebensabschnittsgemeinschaft. Und die Dinge zu regeln, sind um einiges oder um Vielfaches höher und bergen oft mehr Streitpotenzial und machen das Ganze anfälliger zum Scheitern. Und wir brauchen uns nicht wundern, wenn die Bibel das Ideal vorgibt und sagt, dass Gott den Mann geschaffen hat und die Frau und dass in dieser Basis wir unser Leben aufbauen sollen. Ich lese nochmal den Vergleich aus Titus, wo Paulus an Titus spricht, einen seiner zuverlässigsten Mitarbeitern. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Dinge und Punkte, die wir heute in der Gesellschaft verwerfen. Es ist normal, dass sich jeder möglichst nach oben entwickelt, dass jeder nach unten tritt, nach oben schiebt und zerrt, dass jeder hochkommt zu Lasten der nächsten Generation. Denn die Basis, die Zahlen belegen das, dass Millionen Kinder aufwachsen mit einem gestörten Eltern-Kind-Verhältnis. Dass Millionen Kinder aufwachsen und nicht wissen, was überhaupt richtig ist. Sie wachsen unter Stress und Konflikt auf und sind dann nicht mehr in der Lage, selber Beziehungen zu führen. Lass uns dafür heute beten. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Wir Männer sind aufgefordert, besonnen zu sein. Besonnen ist nicht impulsiv, besonnen ist, den Verstand einzuschalten bei unseren Entscheidungen, denn wir gehen der Familie voran, wir haben Verantwortung für unsere Ehepartner, für unsere Kinder, für unsere Familie, für den Haushalt. Denn unser Kern, hast du eine gesunde Familie, hast du eine gesunde Gemeinde. Und damit der Nachbar, damit dein Gegner nicht beschämt wird, weil er nichts Schlechtes zu sagen hat. Er kann uns nichts vorwerfen. Wir leben sauber, akkurat, ordentlich, geben keinen Grund zum Anlass. Und das ist Wachstum. Und wenn dein Nachbar merkt, dass deine Familie in Ordnung ist, wenn die Nachbarskinder lieber bei dir spielen, dann merkst du, dass deine Familie in Ordnung ist. Und ich mache dir Mut, lass uns dafür beten. Wir nehmen diese zwei Punkte ins Gebet, dass wir gezielt für den Wachstum in unserer Ehe, unserer Familie, dass die Liebe wächst, dass Menschen erkennen, und das ist das, was Jesus Christus der Gemeinde gesagt hat, daran werden Menschen euch erkennen, wenn ihr Liebe zueinander habt. Es sind keine leeren Worte, es sind Taten, die der Mensch beobachtet. Ich würde dir aber vorschlagen, wir machen jetzt eine Gebetsrunde, bevor wir die nächsten drei Punkte dann vorstellen. Vater, ich danke dir an der Stelle, dass nicht wir Menschen die Regeln ausgedacht haben, denn das, was wir Menschen uns heute aufbauen, das geht alles kaputt. Ich bitte dich ganz besonders für jede einzelne Familie und unsere Gemeinde, dass du uns gesund aufwachsen lässt, dass wir wachsen, dass wir Frucht bringen, dass wir unseren Familien vorstehen mit allen Dingen, wie du es dir vorstellst, dass wir uns Zeit nehmen fürs Gebet, fürs Bibellesen, dass wir uns Zeit nehmen für unsere Kinder, gerade die Väter, dass die den Kindern die Werte weitergeben. Auch wenn wir unseren Arbeitsdienst haben, auch wenn wir immer wieder noch Baustellen drumherum haben, dass wir uns die Zeit nehmen, um unsere Kinder zu formen und zu prägen. Ich danke dir für die Mütter, die sich aufopfern. Ich danke dir für die Frauen, die intellektuell, gerade bei uns in der Gemeinde, wirklich pfiffig sind, aber sich selber aufopfern. Warum? Um den Kindern, dem Haushalt gut vorzustehen. Ich danke dir für dieses Opfer, das Frauen bringen, weil sie einfach treu sein möchten, weil sie viel zurückstecken, weil sie viel einstecken und ihrem Mann den Rücken frei halten. Ich möchte dich bitten dafür, dass du uns Männern die Prioritäten schenkst, diese Freiraum nicht auszunutzen, sondern dass wir ganz bewusst uns formen lassen und schauen, was ist dir wichtig, was ist im Reich Gottes wichtig. Wo setzen wir unsere Ziele, unsere Prioritäten, wo opfern wir die meiste Zeit, wo verbringen wir die Abend mit leeren Geschwätz? möchte dich bitten, dass du uns bewahrst vor falschen Entscheidungen in der Ehe, in der Familie, dass wir nach vorne schauen, dass wir unseren Familien mutig vorangehen, dass wir bereit sind, uns an die Front zu stellen, dass wir bereit sind, ein Zeugnis zu geben und so zu leben, dass wir uns nichts vorwerfen lassen müssen, dass wir sauber bleiben, dass wir unseren Familien gut vorstehen, dass unsere Familie wächst, dass unser Haushalt wächst, gesund wächst, dass wir ein Licht sein können in dieser Welt und die Zeit gut ausnutzen. Amen. Die nächsten drei Punkte. Der dritte, für den Erhalt des Friedens, der Geborgenheit und der herzlichen Gemeinschaft in unserer Familie. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Urlaub gemacht hat in einem Kriegsgebiet. Ich glaube, niemand von uns hat das jemals überhaupt in Erwägung gezogen, dahin zu fahren, wo geballert wird, wo Not und Elend herrscht. Wir fahren lieber dahin, wo die Sonne scheint, wo das Meer nahe ist, wo wir einen All-Inclusive-Urlaub haben. Niemand geht dahin, wo Streit ist. Wir beten für den Erhalt des Friedens. Es setzt voraus, dass wir Frieden haben. Und das haben wir, wenn wir Jesus Christus haben, haben wir Frieden. Und um diesen Frieden zu kümmern, gehört Einsatz, ganz klar. Es ist aber trotzdem einfacher, den Frieden zu halten, als einen Krieg zu beenden. Das heißt, investiere jetzt lieber in Frieden, was einfacher ist, als wenn etwas komplett kaputt und zerrüttet ist, wieder aufzubauen. Es ist nicht möglich. Es ist schon möglich, aber du hast mit Scherben und mit der alten Vergangenheit zu kämpfen und das bereinigt man nicht einfach so. Wenn eine Ehe erstmal kaputt ist, kannst du gerne einen neuen Partner suchen, aber die alten Scherben prägen dich, die alten Scherben sind da, die kannst du nicht wegmachen. Deswegen investiere in Frieden, in den Erhalt des Friedens, um diesen Zustand von etwas Zerbrochenem gar nicht erst zu erhalten. Die Bibel ruft auch dich auf, so viel an dir liegt, halte mit allen Menschen Frieden. Lebe so, dass dein Nachbar gerne zu dir kommt, dass er, wenn er nach Hause fährt, merkt, es war angenehm, es war ein Abend, der hat Segen gebracht. Man hat sich nicht über einen Blödsinn unterhalten, man hat nicht seine Zeit mit sinnlosem Nichtstun verschwendet, sondern man hat sich gegenseitig helfen können, aber auch das Evangelium weitergegeben. Und das ist das, was den Menschen Frieden bringt. Das Einzige, was Frieden bringen kann, sind Dinge, die Jesus selber möchte, weil es nicht von uns kommt, sondern es ist Gottes Prinzip. Er möchte Frieden haben, dass der Mensch zur Ruhe kommt in einer Welt, die immer hektischer wird. Jeder kann sich selber fragen, was er macht oder wie er zu Hause für Frieden sorgt. Man kann mit der Faust auf den Tisch schlagen oder man kann selber vorangehen und als Friedensstifter arbeiten. Setzt voraus, dass du selber Frieden hast in deinem Herzen. Ich merke das bei mir selber, wenn ich Dinge tue, die verkehrt waren, die nicht richtig waren, dass ich dann selber aufgewühlt bin und dass dann Dinge von anderen Menschen mich viel, viel stärker treffen, dass ich mich selber aufrege, weil ich inneren Unfrieden habe. Wenn ich selber mit etwas nicht klarkomme, bin ich schneller gereizter. Sorge in deiner Familie für Frieden, sei ein Friedensstifter. Wir beten für den Erhalt der Geborgenheit und der herzlichen Gemeinschaft in unseren Familien. Und das geht nur, wenn die Basis stimmt. Hast du Jesus in deiner Familie, hast du die Basis. Ich kenne natürlich sehr viele Familien, die Jesus nicht kennen, die haben es nicht schlecht. Keine Frage. Aber Jesus geht es hier um mehr. Es geht um den Erhalt der Familie, so wie er sich das vorstellt, um den daraus resultierenden Segen. Es ist generationenübergreifend. Ist deine Familie gesund? Ist die Gemeinde gesund? Ist die Gemeinde gesund? Hat das ein Bild auf Jesus Christus? Er ist der, auf den alle Ehre abfallen soll, dass wir Jesus Christus erkennen sollen. Wenn ein Mensch irgendwo hingeht, wo Jesus nicht ist, Er kennt da alles drumherum, aber er wird Jesus nicht erkennen. Deshalb sind wir aufgefordert, so zu leben, herzlich zu leben, Gemeinschaft zu pflegen mit Menschen, die wir auch nicht mögen, dass Menschen auf Jesus Christus stoßen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich dann bei euch ähnlich wie bei mir. Also mir fällt es einfacher, mich mit Menschen zu umgeben, die ich mag. Es ist einfacher, man kennt sie, man versteht sich, aber es sind Menschen, die dich schon kennen. Wie ist das mit Menschen oder Zeit mit Menschen zu verbringen, wo du denkst, boah, der hat so komische Angewohnheiten, das kostet mich richtig Überwindung. Und der ist so langweilig, was soll ich mit dem ganzen Tag machen? Oder, naja, diese Person bringt mich eigentlich nicht weiter. Wenn ich jetzt Zeit verbringe, dann komme ich abends zurück, ich habe nichts zu Hause, nichts geschafft, ich habe meinen Tag verschwendet, bin gar nicht weitergekommen. Und das sind Opfer, die man bringt. Denn es geht nicht um dich, es geht um den Nächsten. Der schaut, was du in dir trägst. Und das, was du in dir trägst, kannst du weitergeben. Erinnern wir uns an Jesus, was hat er gemacht? Er ging zu Zöllnern, er hat Prostituierte besucht, er hat Menschen geholfen, mit denen sich andere nicht umgeben wollten. Und das war die Rettung für diese Menschen. Diese Menschen waren so dankbar, dass sie ihr Leben umgekrempelt haben, dass sie ihre Rolle in der Gesellschaft wiedergefunden haben, dass sie für ihr Einkommen gesorgt haben, dass sie den Armen geholfen haben, dass sie geteilt haben. Und Jesus hat diese Menschen verändert. Das haben die schlauen und religiösen Menschen damals nicht gemacht. Sie wollten sich mit dieser sozial schwachen Schicht nicht abgeben. Aber Menschen, denen viel vergeben worden ist, die sind dankbarer. Und ich lade dich ein, dieses Jahr zu verbringen. Und ich mache dir Mut. Nimm deine Frau, nimm deinen Mann, setz euch einen Termin, betet für eine Familie, die Jesus nicht kennt, betet für eine Familie, die Schwierigkeiten hat, die euch selber nicht weiterbringen kann, den ihr aber zeigen könnt, was Jesus aus eurem Leben gemacht hat. Und danach werdet ihr merken, dass dieser Abend einer der sinnvollen Abende sein kann, der euch weiterbringt, eure Beziehung zu Jesus zu überdenken, nachzudenken, was wirklich im Leben ist, und dann hast du was davon. Du hast Kraft und du bist dankbar, dass Gott, was Gott dir geschenkt hat, was du weitergeben kannst. Jetzt kann der eine oder andere sagen, da sind wir schon beim nächsten Punkt, es ist voll schwer, Gemeinschaft zu haben, denn wenn wir eine Gemeinschaft heute vorstellen, jeder Teenager hat ein Handy, jedes Elternteil hat ein Smartphone. Es ist heute kaum möglich, Gemeinschaft zu machen, weil alle auf sein Handy schauen. Wir beten für den richtigen Gebrauch der Medien jedes einzelnen Familienmitgliedes. Und ich habe ein paar Dinge rausgesucht. Das ist das, was heute aktuell ist. Der durchschnittliche Fernsehkonsum sind 211 Minuten täglich. Das sind mehr als 3,5 Stunden täglich Fernsehkonsum. Ich weiß nicht, wer dazugehört, aber es kann sich keiner rausreden, denn es gibt noch ein paar andere Punkte. 8 von 10 Personen ab 14 Jahren haben bereits ein Smartphone und die durchschnittliche Nutzung des Smartphones beträgt 3,7 Stunden täglich. Für Kinder, die nicht wissen, wie viel das ist, also wenn ihr diesen Gottesdienst durchgeschaut habt, dann den Gottesdienst nochmal durchschauen und dann noch ein paar Minuten drauflegen, dann habt ihr die Nutzungsdauer eines Menschen am Smartphone. Das ist die Zeit, die wir uns als Eltern auch wirklich hinterfragen müssen. Wie viel Zeit haben wir dann auch für unsere Kinder, unsere Geschenke, wenn wir unsere Zeit am Smartphone verbringen? Wenn wir diese Zeit vor dem Fernsehen opfern, in den täglichen Medien, die noch hier gar nicht erwähnt sind, Zeitung, Hobbys, alles Dinge, die die Gemeinschaft in der Familie reduzieren. Ich habe 24 Stunden, jeder andere auch, jeder König hat das, jeder Bettler hat 24 Stunden und die kann ich investieren. Ich kann sie nur einmal investieren. Und wir beten heute, dass wir die Zeit nutzen. Denn Gemeinschaft ist das, wo Liebe praktisch wird, wo wir Dinge weitergeben können, aktiv. Nicht jeder auf seinem Bildschirm, sondern wirklich von einem zum nächsten. Nutze die Zeit und investiere in Werte, die Ewigkeitswert haben. Investiere in Gebet. Investiere in Aktivitäten, indem du anderen hilfst. Kannst du dein Hobby verbinden, indem du Menschen damit erreichst? Kannst du dein Hobby verbinden, indem du die rettende Botschaft weitergibst? Hast du mit Menschen Kontakt, die Jesus nicht kennen, wo deine Zeit, die du opferst, eine Rolle spielen kann, wo du Menschen mitnehmen kannst bei deinen Aktivitäten, wo die einfach nur schauen, was machst du, wie verbringst du deine Zeit? Bete ganz konkret, dass Gott dir eine Idee gibt, schreib dir die Idee auf und geh dieser Idee hinterher. Dann wirst du ganz schnell merken, dass du keine Zeit hast, auf deinem Smartphone zu tippen, weil du bist gezwungen, eine Sache auszuführen, die dir wirklich ein Opfer abverlangt. Sei kreativ. Ich weiß nicht, die Männer werden bestimmt noch wissen, wie sie ihren Hochzeitsantrag gemacht haben. Und ich bin sicher, dass nicht jeder zu Hause 5 Minuten gebraucht hat, um die Idee zu entwickeln, sondern er hat sich Gedanken gemacht, was mag meine Frau, meine zukünftige Frau? Was bin ich bereit zu investieren? Was kostet das? Ich weiß, als ich meine Frau damals überraschen wollte, da habe ich das ganze Sparbuch leer gemacht, weil ich musste eine Kaution hinterlegen, habe was ausgeliehen, das kostet richtig Geld, aber es war mir egal. Es war es wert. Meine Frau hat sich für mich entschieden. Es war mir das wert. Es war keine Aktion von 5 Minuten. Man musste mit der Bank sprechen, überall. Ich war damals Auszubildender. Es kostet Zeit, Investition, aber es kostet auch Nachdenken. Und wenn es dir wert ist, dann tu es. Denn nochmal, das ist das Ideal, was Gott von dir möchte. Er möchte, dass du als Christ herzliche Gemeinschaft pflegst, dass du Frieden deiner Familie hast und dass du vorangehst. Wir beten als nächsten Punkt für die Umkehr unserer Familienangehörigen, die noch nicht bekehrt sind. Auch in meiner Familie, in unserer Familie gibt es diesen Fall, obwohl wir alle gleich aufgewachsen sind, obwohl unsere Eltern alle das Gleiche in uns gelegt haben, haben sich nicht alle für Jesus entschieden. Es bedarf einer Entscheidung jeden Menschen persönlich. Der Nachteil ist einfach, wir leben mit diesen Menschen so lange zusammen, dass es uns gar nicht mehr, als ob vielleicht nicht wichtig erscheint, oder wir blenden das irgendwie aus, weil wir es tagtäglich erleben. Ich möchte euch Mut machen, wenn du keine Familienangehörigen hast, die Jesus nicht kennen, schau in deiner Gemeinde nach, schau in deinem Umfeld nach. Wen kennst du? Schreib dir einen Zettel, kleb ihn dir vors Bett, bevor du schlafen gehst, bete für diese Menschen. Das ist Beten praktisch. Nicht nur einmal Anfang des Jahres, sondern jeden Abend geh schlafen und nimm die Menschen mit ins Gebet. Und dieses Gebet wird dich verändern, denn du wirst morgens aufwachen, du siehst diesen Menschen wieder vor dir. Schreib ihm eine Nachricht. Frag ihn, wie du helfen kannst. Erkundige dich. Und so nimmt jeder in der Gemeinde Anteil an diesem Nächsten. Kann man an deinem Lebensstil erkennen, wie viel dir nicht gerettete Menschen wert sind? Ist das messbar? Wie hoch ist dein Einsatz, diese Zeit des Gebetes für Menschen, die verloren gehen? Wir wissen, dass Jesus für seine Jünger gebetet hat, für die Menschen, für den nächsten Tag, dass er sich nachts Zeit genommen hat, während seine Jünger schliefen, dass er gebetet hat. Wie hoch ist dein Einsatz? Als Jesus die Frau am Brunnen getroffen hat, hat er kluge Worte gemacht. Ganz im Gegenteil, er hat ihr die Lösung gezeigt, aber auch gezeigt, er hat ihr das Problem gezeigt, aber auch gezeigt, wo die Lösung liegt. Wenn wir mit diesen Menschen zu tun haben, die Jesus nicht kennen, lass uns nicht nur aufmerksam machen auf das, was falsch ist, was nicht gut ist, sondern eine Lösung anbieten. Und die Lösung liegt in Gottes Wort, indem wir diesen Menschen die Botschaft weiterbringen. Nicht überheblich, nicht arrogant, denn wir haben selber die Gnade Gottes geschenkt bekommen. Es ist ein Geschenk, das wir teilen dürfen und sollten. Letzter Punkt ist vielleicht in dieser Gemeinde nicht ganz so populär, würde ich jetzt sagen. Wir haben durchaus Witwen in der Gemeinde oder eine Witwe vielleicht sogar zwei. Die Marianne, ich bin jetzt nicht sicher, ist die alleine? Die Marianne ist alleinstehend, die Oma Katharina ist alleinstehend, hat sogar auch ihre Eltern früh verloren. Wir sind etwa eine relativ kleine Gemeinde, wir haben diese Sorgen noch nicht in der vollen, ja, im vollen Umfang. Aber es gibt diese Menschen. Und auch hier würde ich einfach vorschlagen, bete ganz praktisch. Denk dir im Gebet aus, was kannst du, wie kannst du kreativ sein, um dieses Problem zu lösen. Und Jakobus sagt, das ist wahre Frömmigkeit, wenn wir Witwen und Waisen in ihren Problemen und Nöten unterstützen. Also wenn du ein Problem hast, was ist fromm? Hilf diesen Menschen und dann weißt du, was fromm sein heißt. Alleinstehende, und wir erinnern uns nochmal an die Zahl, 2,1 Millionen Alleinstehende in Deutschland. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, selber schuld, hör mal, du hast deinen Mann nicht verlassen brauchen, du hast deine Frau nicht abgeschoben, hättest du die Probleme gar nicht. Ganz im Gegenteil, Jesus am Brunnen hat der Frau eine Lösung angeboten. Wir dürfen knallhart die Wahrheit sagen, aber wir dürfen die Liebe nicht vergessen, denn diese Menschen kennen Jesus nicht. Sie kennen das Ideal gar nicht. Lass uns nicht an diesen Menschen vorbeigehen, jetzt kann ich sagen, eine Waise oder eine Witwe, was hat die für eine Schuldensituation? Gar keine. Wenn der Partner stirbt, dann hat die ein natürliches Problem, ein biologisches Problem. Der Partner ist weg. Lass uns für diese Menschen beten, die in ihrer Situation gar nichts können. Überhaupt nichts. Lass uns praktisch helfen. Schau nach. Google einfach mal heute Nacht, wo gibt es hier in Deutschland ein Waisenheim? Weiß das jemand? Interessant, ich weiß das selber nicht. Schau mal bei Open Doors nach auf der Homepage. Die machen hin und wieder, oder eigentlich ziemlich oft sogar, Schreibaktionen. Du kannst an Familien schreiben, deren Mann umgebracht worden ist. Warum? Weil er Pastor war. Weil er zur falschen Zeit gepredigt hat. Schreib diesen Frauen einen Ermutigungsbrief. Schreib den Kindern, mal den Kindern ein Bild. Ganz praktisch. Und diese Menschen wissen, dass sie nicht alleine sind. Lass uns dafür beten und damit schließe ich heute ab. Das ist Frömmigkeit, die kein anderer sieht, aber der Nächste spürt. Das ist praktisches Beten. Denn Jesus hat die Basis gelegt. Ohne ihn könnten wir nichts tun. Und wir sind aufgefordert, ihm nachzueifern. Und das ist praktisch Leben. Nicht nur zwei Wochen jetzt im Januar, wo wir beten, sondern das ganze Jahr über. Mach dir Ziele, schreib dir Menschen auf, die du erreichen möchtest dieses Jahr. Teil es der Gemeinde mit, wir beten dafür und wir unterstützen dich. Amen.